Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu und bei mir schon wieder der Heiko Klinge. Guten Morgen, Heiko.
Guten Morgen.
Dich zieht's in diesem Podcast, liegt's hoffentlich nicht nur daran, dass ich dich nerve.
Halt, wie sagte mein Vater, der Großmeister, das Onkel, sprechst immer so schön, halb zog es ihn, halb fiel er hin. Aber ist gar nicht schlimm.
Ein schönes Sinnbild für diesen Podcast. Ich hoffe, du hast trotzdem ein bisschen Spaß. Wir reden heute über ein sehr schönes Thema. Du bist natürlich in der Chefredaktion von GameStar und sicherlich auch ein sehr großes Thema bei euch, der Release des nächsten großen Annos.
So ist es.
Mit Sonderheft und allem drum und dran, wenn ich das richtig verstehe.
Mit allem Pipapo.
Warum ist Anno so wichtig für Deutschland oder ist es immer noch so dieses Klischee, dass die Deutschen ihre Strategiespiele, Aufbauspiele so sehr mögen?
Ja gut, es ist halt so eine traditionsreiche deutsche Strategieserie, klar, ist auch ein bisschen GameStar-Geschichte, weil wir es damals so ein bisschen, der Martin Deppe gehört mit zu denjenigen, die es damals auch so ein Stück weit entdeckt haben, ja, wo wir haben gesagt, Mensch, das könnte was werden und es wurde ja am Anfang immer nur so als Siedler Rip-off, ja, wahrgenommen, obwohl es ja historisch aus einer völlig anderen Richtung kommt. Das war ja ursprünglich als Wirtschaftssimulation geplant von Max Design, weiß nicht, ob du die noch kennst. Ja, klar. Österreichisches Team, die vorher sowas gemacht haben wie Burntime oder Oldtimer, ja, also so ganz krasse, ja, Nischenspiele und dann eben Anno und dann gleich auf Anhieb so ein mega Erfolg gelandet. Und nein, wir haben es jetzt auch gemerkt, dass das Thema Anno bei unserer Zielgruppe sehr, sehr gut funktioniert nach wie vor. Was vielleicht aber auch ein bisschen dran liegen könnte, sagen wir mal so, dass das neue Siedler, was ja angekündigt wurde, Königreiche von Anteria, jetzt die Fans nicht so mitgenommen hat. Und da der Bedarf nach einem klassischen Aufbauspiel sicherlich aktuell wirklich groß ist.
Ja, man hat ja auch SimCity. SimCity hat ja auch so ein bisschen enttäuscht.
Ja, und ja. Genau, das zum einen, aber dann ist ja auch wieder City Skylines, hat ja diese Lücke perfekt ausgefüllt und war dann ja auch ein riesiger Überraschungserfolg. Ja, Millionenseller sogar inzwischen.
Was ich gerade noch sagen wollte, Martin Deppe, der Anno-Hipster, der fand Anno schon gut, bevor sie alle kannten.
Ja, ich fand's aber auch tatsächlich. Ich hatte auch, das war Anno 1998, habe ich mir das auch gekauft. Ja, und hab's sehr gern und sehr lange gespielt. Ich habe jedes Anno, ja, wenn so sagen wir, wenn man es durchspielen kann, durchgespielt. Und Anno 1503 habe ich seinerzeit sogar für die GameStar getestet und würde das bis heute noch als meine heftigste Fehlwertung bezeichnen. wollte ursprünglich so eine 83, 84 geben, habe mich dann aber vom damaligen Chef Jürg Langer dann noch hochhandeln lassen, der es auch gespielt hat. Ja, und dann sind wir dann bei einer 87 rausgekommen, was halt im Nachhinein viel zu hoch war.
Viel zu hoch.
Ja, das war, da hat dem Spiel das halt komplett angemerkt damals, dass es die völlig, dass sich völlig übernommen haben.
Also die Grundideen waren schon super, aber es hat
Das war viel zu groß. Das waren, glaube ich, 7 Mann, die dran gearbeitet haben. Ja, das war nicht zu stemmen für so ein kleines Team, ganz einfach. Aber bei Anno 2205 ist das ja vollkommen anders.
Genau, jetzt ist es ein großes Studio, gehört natürlich jetzt, Blue Byte gehört jetzt auch zu Ubisoft dazu und Anno 2205, wie der nächste Teil jetzt heißt, natürlich auch
beziehungsweise,
wieder.
Beziehungsweise, wenn ich da kurz einhaken, das ist, der Witz an der Geschichte ist ja, dass ja der Entwickler ist ja das ehemalige Related Designs. Und die wurden dann umbenannt in Blue Byte Mainz.
Ja, stimmt.
Genau, ne? Also es ist ein anderes Team als das Siedler-Team, das Siedler-Blue Byte, das müssen wir vielleicht dazu sagen.
Ja, aber gehört trotzdem natürlich jetzt alles zu
Ubisoft. Gehört alles zu Ubisoft, genau.
Und 2205 natürlich auch wieder Quersumme 9, so also die alte Tradition ist natürlich geblieben. Und man erkennt an der Zahl schon, es ist wieder ein Zukunfts-Anno, was ja beim letzten Titel schon so war. Wir sind ein bisschen weiter in die Zukunft gereist und man merkt es auch dem Spiel deutlich an. Es ist nicht mehr ganz so realitätsnah wie vielleicht die anderen Spiele, gell? Also gerade.
Findest du? Also ich finde es tatsächlich weitaus realitätsnäher als Anno 2070 und viel, viel besser nachvollziehbar. Also gerade die Produktionsketten, ja, wenn du so anfängst mit eben Biokost, Reis oder Orangen, Plantagen, dann eben Vitamindrinks. Also ich habe mich tatsächlich in Anno 2205 viel schneller und besser zurechtgefunden als in Anno 2070.
Das ging mir witzigerweise auch so. Also der Anfang ist deutlich naheliegender, wie du es gesagt hast, weil man halt Reis und Obst anbaut und daraus dann Energy Drinks macht.
Genau. Später wird's ein bisschen
mit so Molybden und
genau,
so.
Ja. Aber dadurch, dass es tatsächlich auch wirklich fantastisch aussieht und du einfach so viel Spaß am Zugucken hast, lernst du es relativ schnell tatsächlich. Ne? Aber dass man leichter reinfindet, hat ja auch noch ganz andere, wahrscheinlich viel diskussionswürdigere Gründe.
Ja, also fangen wir mal vorne an. 2205, es ist kein direktes Sequel, kann man ja bei den Titeln eh nicht so sagen, aber diese
doch, ganzen... Doch, ist schon. Also ich würde sogar sagen, es ist ein direktes Sequel. Es schließt ja sogar von der Story an. Also
ja, aber es spielt Adam nicht mehr so eine große Rolle. Diese ganzen Firmengruppierungen, die es da gab und so, das ist ja irgendwie alles mehr oder weniger rausgeflogen.
Ja gut, aber es gibt viele Rückbezüge tatsächlich, ne?
Ja, aber eher so für Fans, oder? Wenn man es nicht gespielt hat, vermisst man da auch nichts. Also es ist...
Nein, um Gottes Willen, aber es war ja bei keinem Anno so. Eben, das ist irgendwie storytechnisch Vorwissen verlangt. Na gut, die Story war ja ohnehin noch nie die große Scherze von Anno.
Was natürlich der große, große Sprung ist, das wird ja auch groß in den Werbekampagnen und Ankündigungsvideos und so immer gezeigt, dass man jetzt auf dem Mond siedeln können wird. Und das ganze Anno gliedert sich ja auch so auf in drei Bereiche. Also man hat die ganz normale klassische Besiedelung von der Erde mit gemäßigtem Gebiet. Dann gibt's neu die Arktis, also ist ja nicht ganz neu, aber eben die Arktis als quasi zweite Zone und dann eben der Mond. Und kann man sich so ein bisschen vorstellen, ein bisschen sage ich jetzt erstmal nur ganz vorsichtig, wie bei dem letzten SimCity, wo man ja auch so Gebiete hat, die sich gegenseitig befruchten. Und das fand ich jetzt erstmal so einen großen Sprung im Vergleich zu den alten Annos, wo man ja immer wieder so eine Insel irgendwie abschließt und dann weiterzieht.
Ja, es ist auf jeden Fall, wo das Szenario jetzt nicht überrascht, ist es sicherlich das radikalste Anno. Mhm. Es ist in vielerlei Hinsicht ein radikaler Neuanfang. Ich bin auch relativ sicher, dass es bei der deutschen Zielgruppe oder zumindest bei den Kernfans,
bei den Anabolikern,
ja, da wird es für viele Diskussionen sorgen. Es wird auch nicht bei jedem gut ankommen. Also das Spannende an diesen drei Regionen ist ja nicht nur, dass es jetzt drei Regionen gibt, weil so Regionen gab es ja schon vorher so ein bisschen, im Orient in 1404 und jetzt dem See, der Tiefsee in Anno 2070, sondern das Besondere ist ja, dass man ja auch jetzt wirklich mehrere Regionen parallel besiedeln kann. Das sind also bis zu 9 möglich und das ermöglicht dann eben auch die tatsächlich größten Städte und Imperien der Seriengeschichte. Aber wie es so schön heißt, ja, everything comes with a price. Also dafür mussten sie auch in anderer Hinsicht einige Kompromisse eingehen, ja, die nicht ihm schmecken werden.
Nee, das stimmt. Also, aber das ist natürlich auch immer so eine Frage, wie weit will man sich weiterentwickeln als Studio, gell? Und wie weit will man ein Spiel irgendwie entwickeln?
Ja, ich hab tatsächlich sogar eine interne Wette laufen, weil unsere Wertung wird ja niedriger ausfallen als bei den Vorgängern. Ich bin aber relativ sicher, dass der internationale Wertungsschnitt hochgehen wird. Ich glaube auch, dass es international besser ankommen wird, weil gerade die Amerikaner haben doch mal sehr viele Schwierigkeiten mit den alten Annos gehabt, die ihnen zu kompliziert, das Interface haben sie nicht geschnallt und das war halt sehr, sehr deutsch. Und man merkt dem neuen Anno schon diesen internationalen Appeal sehr stark an. Es wurde ja auch auf der E3 seinerzeit angekündigt. Da hast du ja schon gemerkt, alles klar, Ubisoft hat eine Menge damit vor. Und es ist halt schon sehr, sehr gestreamlined, ja, vor dem Anglizismen hier, aber ich will ja sagen, for good and worse, ne? Also am Anfang habe ich gedacht, wollen die mich verarschen? Das ist ja, was haben die mein Anno zu so einem Casual-Spielchen gemacht? weil halt wirklich die erste halbe, dreiviertel Stunde, da kannst du fast nichts falsch machen, das spielt sich fast von allein. Und zieht dann aber dann doch so nach einer halben Stunde, wenn er zum ersten Mal die Arktis besiedelt, zieht es dann doch recht schnell an und entwickelt dann, das ist das Gute an diesem, ja, vereinfachten Wirtschaftssystem, das sie jetzt ja auch drin haben, entwickelt einen wunderbaren Spielfluss. Also du weißt immer genau, wo es was zu optimieren gibt und was vor allen Dingen auch immer du siehst auch sofort, wie du es gelöst kriegen kannst. Und es hat so eine wunderschöne, ja, Endlosschleife aus Problem und Lösung, die dann wieder ein neues Problem ergibt.
Was mir auch gut gefällt, dass man hat eine viel bessere Übersicht als früher. Also es ist ja nicht mehr ganz so, dass du quasi die Warenkette so richtig am Ort des Geschehens nachvollziehen kannst. So der Bäcker holt das Mehl und macht dann Brot und so, sondern es ist ja alles ein bisschen virtueller, was dann natürlich auch dem Zukunftssetting entspricht. Also die,
wäre
die
ich böse, würde ich sagen, Browser-Games-artiger.
Yeah, also ist fast schon zu böse, oder? Yeah, also gestreamliner finde ich schon der richtige auch. Ausdruck. Ja, gestreamliner, also der Einstieg ist super easy und man kann wirklich nicht viel falsch machen, aber wir haben es jetzt ja beide stundenlang gespielt und es hat am Ende schon auch genug Kniffligkeit und genug Herausforderung, die man sich dann suchen kann. Und diese drei Regionen so aufeinander abzustimmen, dass es dann halt auch irgendwie eine positive Bilanz gibt, ist ja dann auch nicht immer ganz so einfach. Aber solange man noch auf der Hauptinsel ist, ist es sehr, baue jetzt das und dann geht's weiter. Und,
aber fällt dir was auf? Hm? Wir reden nur über das Aufbauen.
Ja, natürlich.
Das hat ja Gründe, ne? Das, ja. Denn, und das wird dann für die Diskussionen sorgen, aus meiner Sicht. Denn Anno war für viele Fans der Serie auch deswegen besonders und hatte sein Alleinstellungsmerkmal, weil es eben so eine Fusion aus eben Aufbauspiel, Wirtschaftsstrategie, aber eben auch Echtzeitstrategie war. Und ich sag mal so, wer Anno auch die Kämpfe geschätzt hat, der wird sich ganz schön umschauen, denn das ist sicherlich die große Achillesferse.
Und deswegen liebe ich Anno 22.5 auch. Ich würde fast sagen, das ist einer meiner Lieblings-Annos, weil ich habe die Kämpfe immer gehasst in Anno.
Ja, also immer, ich fand schon, sagen wir mal so, also die Kämpfe haben sicherlich nie funktioniert in den Vorgängern, also nie richtig funktioniert. Ich habe es aber als durchaus befriedigend empfunden, eben auf Basis meiner Wirtschaftskraft eine Flotte aufstellen zu können und sie dem Gegner um die Ohren zu hauen. Das fand ich schon geil irgendwie. Und mein Problem mit dem neuen Kampfsystem ist tatsächlich, dass es so komplett entkoppelt ist vom Rest des Spiels.
Es ist eigentlich ein eigenes Spiel. Also man kann eigentlich sagen, Anno 2205 hat keinen Kampf mehr. Auf diesen drei Hauptkarten kannst du nicht kämpfen. Da gibt es definitiv keinen Kampf. Es gibt Kampfgebiete, die spielen zwar in der gleichen Welt, im gleichen Universum, und du musst aber, um dieses Spiel komplett durchzuspielen, musst du nur einen einzigen Kampf machen.
Den du nicht verlieren kannst,
das ist ein Tutorial-Kampf,
weil du da automatisch geheilt wirst sogar. Ja.
Und das finde ich eigentlich eine ganz geile Entscheidung für die Leute wie mich, die Anno wegen dem Aufbau, wegen dem Warenwirtschaftssystem spielen, die gerne in Ruhe irgendwie relaxed aufbauen und die Kämpfe sowieso nicht mochten in den alten Spielen, für die ist es eigentlich perfekt.
Ja, aber die hast du ja, vermisse. Du konntest ja dein Endlosspiel schon in den Vorgängern so einstellen, dass du nicht angegriffen wirst oder dass du keine Computergegner hast, ja. Also, ich bin da nicht glücklich
tatsächlich. Das ist eine krasse Entscheidung auf jeden Fall.
Ja, es ist krass und ich bin mit dieser Entkopplung nicht zufrieden. Also, ich habe ja kein Problem damit, dass es optional ist und so, aber weißt du, dass ich zum Beispiel meine Schiffe nicht mal selbst wirklich herstellen kann in der Werft irgendwie, ja, dafür belohnt werde, dass ich gut gewirtschaftet habe, sondern dass die mir quasi per Menü zugeteilt werden, das hat mich doch sehr aus dieser Atmosphäre auch rausgezogen, als jemand, der uns schon sagt, okay, ich möchte es gern auch mal vielleicht kriegerisch lösen, einen Konflikt. Und auch das Handels, dass man eben keinerlei Interaktion generell mit Computergegnern oder der KI hat. Ja, das finde ich tatsächlich auch, haben sie es aus meiner Sicht ein bisschen zu leicht gemacht. Ne? Ich meine, sie sagen ja auch, das ist ein Wettrennen zum Mond, vom Wettrennen kriegst du aber gar nichts mit.
Ja, ja? Außer Textboxen.
Die Computergegner sind nichts anderes als Statisten.
Du siehst auch keine anderen Inseln. Also du weißt zwar nachher, dass es diese Inseln gibt, es wird dir dann nachher gesagt, da sind noch zwei andere Gebiete, die gehören halt dem und dem Konzern, aber da ist ja auch nichts. Also,
nee, da ist nichts. Die kannst du halt denen dann irgendwann abkaufen und dann selber dann noch
deine. Das ist aber nur fürs Endlosspiel, weil dann, wenn du irgendwas noch zu tun hast. Aber du kriegst keine anderen Städte mit. Du kannst nicht mit denen irgendwie handeln. Es gibt nur Aufträge, mit die du mit irgendwie NPCs machen kannst. Also sprich, auf deiner Karte gibt's halt vielleicht einen kleinen Seehafen oder sowas und da befinden sich dann Leute, die haben dann auch gezeichnete Porträts und so weiter und die haben dir dann kleine Aufgaben, kleine Tasks, weil die Kampagne und das Endlosspiel sind ja mehr oder weniger zusammengelegt worden. Also die Kampagne ist eigentlich das Tutorial,
Auch das haben sie so gesagt, aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, also von der Kampagne habe ich mir zum Beispiel viel mehr versprochen. Also da
es ist eigentlich nur ein Tutorial, was sich halt durch alles durchzieht.
Ja. Es gibt nicht mehr ein gescheites Ende, ja. Also, das hat mich tatsächlich als jemand, der gern die Kampagne immer gespielt hat, von den Abend sehr, sehr enttäuscht. Also gerade was auch das Missionsdesign angeht. Also letzten Endes spulst du nur Tutorial-Aufgaben ab. Also wer sich wirklich auch ein storylastiges Anno erhofft hat, der wird auch enttäuscht werden.
Da war man im Vorgänger besser bedient.
Mir ist halt nur wichtig, dass einem klar wird, was man vom neuen Anno bekommt. Ne? Ja. Vom neuen Anno bekommt man halt wirklich ein perfekt durchdesigntes Aufbauspiel. Ja? Und auch ein sehr, entspanntes Aufbauspiel. Ja, also es ist ein Spiel, das dich nicht unter Druck setzt und wo du einfach wirklich dich gut erholen kannst. Und das mag ich ja tatsächlich auch an Arnhem. Ich war auch immer eigentlich eher derjenige, der gerne einfach nur an seiner Stadt gefeilt hat. Und das kriegt's wirklich wunderbar hin, ne? Vor allem, weil du eben wirklich diese riesigen Städte mit Hunderttausenden von Einwohnern ja,
aus mit Brücken, also das sind die größten Gebiete, die du je bei Anno hattest. Also auch, dass man jetzt Sachen verschieben kann, finde ich persönlich ja irgendwie ein Segen. Setzt natürlich die Schwierigkeit ein bisschen runter, aber spätestens wenn man nachher irgendwo versucht, ein Stadion oder einen Bahnhof reinzukriegen, ist es schon sehr sehr schön, dass man einfach seine Obstplantagen auf die zweite Insel rüberschieben kann.
Also musst deine Stadt, also musstest noch nie so häufig wirklich deine Städte umplanen, wie jetzt in Anno 2205.
Also es gibt sogar ein Achievement dafür. Das ist bei mir dann aufgeploppt, 100 Mal Gebäude verschoben.
Ja. Aber das gab es tatsächlich auch schon, ich glaube auch für Abreißen und Straßenbauen und so, solche bekloppten Achievements hatten sie schon immer. Also ich sag mal so, wer wirklich an diesem Bauen und Planen seinen Spaß hatte, der wird auch mit Anno 2205.
Aber ganz wichtig, ich habe es jetzt auf Normal Schwierigkeitsgrad gespielt. Wer wirklich gerne baut und so ein bisschen Challenge will, kann ruhig auch im höheren Schwierigkeitsgrad anfangen, weil man kann eigentlich nicht verlieren im normalen Schwierigkeitsgrad. Den fand ich fast ein bisschen zu einfach.
Ja,
abreißen und verschieben kostet nichts, das ist okay. Aber du kriegst halt immer wieder, wenn du in die Schulden reinrennst, kriegst du halt immer wieder umsonst Geld nachgeschoben.
Nee, umsonst sind die nicht.
Naja, das, aber...
Ja, du zahlst schon Zinsen drauf. Also, also man kann... Sagen wir mal so, der normale Schwierigkeitsgrad, also sie haben tatsächlich auch nochmal ein Balancing geschraubt. Also die Vorab-Test-Version, die ich hatte, die war tatsächlich noch zu leicht.
Und ich sag mal so, beide gespielt,
Naja, und jetzt wirklich da so einen, die Handelsrouten zum Mond wirklich profitabel hinzubekommen, ist zumindest knifflig. Das Ding ist ja eher, oder was Anno stellenweise dann zu leicht macht, und das haben die Entwickler ja offensichtlich auch gespannt, ist, wenn es halt einmal läuft, kann ja nichts mehr passieren, weil es keine Zufallselemente in dem Sinne mehr gibt.
Keine
Naturkatastrophen oder keine Angriffe des Gegners. Das heißt, wenn du alles so optimiert hast, dass du im Plus bist, dann bist du halt endlos im Plus und kannst theoretisch das Ding laufen lassen, was die Entwickler offensichtlich auch gemerkt haben und deswegen da so künstliche Grenzen gesetzt haben. Ne? Also du kannst nur eine bestimmte Menge an Geld auf dem Konto haben, was ehrlich gesagt ein bisschen albern ist.
Aber ich wüsste auch nicht, wie sie es anders hätten lösen sollen. Du hast halt so eine Levelstufe und daran regelt sich halt, wie viel Geld du maximal haben kannst, weil die Städte...
Waren in den Lagern, ne?
Genau, weil die Städte hören ja nicht auf. Das ist ja das grundlegende neue Konzept, dass du aus den Städten aus den Gebieten raus switcht auf die Übersichtskarte, dann siehst du eben Welt und Mond und wechselst dann zum Mond oder in die Arktis, um halt dort wieder was weiterzubauen, weil du ja ständig auch wechseln musst, was übrigens super viel Spaß macht, weil die Gebiete sich auch völlig unterschiedlich bauen. Also während du in den Städten natürlich sehr auf Bevölkerung gehen musst, um einfach deine Steuereinnahmen zu haben und dann eben auch so Entertainment und so Ernährungsfabriken und sowas hast, du kommst halt irgendwann an den Punkt, dass du in der Arktis halt bestimmte Ressourcen abbauen musst, die du auf der Erde brauchst, auf den gemäßigten Gebieten.
Ja, oder und dann auch fängst auf dem
Mond sogar, ne? Genau, und dann fängst du dort an und dann merkst du aber sehr schnell, da ist ja scheiße kalt, da kann ich gar nicht so viele Leute hinbringen, das sind wirklich nur Arbeiter. Und das hat dann so ein bisschen so ein Tetris-Gefühl, weil du kannst dann nicht mehr einfach so diese Städte so zusammenknallen und deine Industriegebiete machen, weil die Industriegebiete strahlen Wärme aus und deine Leute wohnen dann in so kleinen Zelten. Und auf dem Mond ist es wieder ganz anders, weil da baust du dann nur in Kratern, weil du dann so Schutzschilder aufbauen musst. Und das hat mir super gut gefallen, dass du wirklich jedes einzelne Gebiet musst du anders planen, musst du anders vorgehen. Und auch nicht alle Gebiete sind gewinnbringend. Also der Mond war bei mir zum Beispiel immer ein Verlustgeschäft.
Nee, das war wirklich sehr spannend tatsächlich. Also dass man da wirklich umdenken muss, ne? Und was ich tatsächlich aber auch da, um auch da nochmal ein bisschen den Advocatus Diabolus zu machen, ich habe da tatsächlich, wenn sie schon so großen Wert auf das Endlosspiel und dieses endlose Bauen legen, ich habe tatsächlich da noch Endgame-Content vermisst. Ja, also du baust so das letzte Gebäude, was du bauen kannst, dein Firmenhauptquartier quasi, der Palast von früher, den du dann auch endlos theoretisch erweitern kannst, aber den bekommst du halt so nach circa, je nachdem wie du spielst, 30, 40 Spielstunden. Das war's dann, ja. Also es gibt jetzt eigentlich keine spielerischen Gründe, außer der Eigenmotivation.
Außer Achievements oder so.
Ja, und Achievements dann irgendwie noch die anderen Regionen anzugehen. Und da hätte ich mir halt auch was gewünscht, dass du halt noch irgendwie neue Sachen und Bauprojekte eben hast für ganz viel später. Und dann sagst du, okay, wenn du deine erste Million hast an Einwohnern, dann kriegst du halt nochmal was Neues, was du bauen kannst, ne? Ja. Da haben mir so ein bisschen noch die ja, spielerischen Motivationen gefehlt. Da bin ich mal gespannt, weil da haben sie ja jetzt auch nochmal zwei neue Regionen angekündigt, die dann als DLCs im Season Pass kommen. Mhm. Ne? Also, was ich bei mir ein bisschen cheesy finde, ehrlich gesagt.
Ja, aber das ist im Grundspiel ist ja genug drin. Also das finde ich immer dann wichtig. Also DLC
ja, für
30, ich
ja, 40 Stunden, ja.
Ja,
ne? Aber,
ja klar.
Genau, also das ist ja auch alles cool und es macht ja auch riesig Spaß. Aber wie gesagt, wenn sie eben sagen, so Leute, das ist das größte Endlosspiel aller Zeiten, da hätte ich einfach tatsächlich noch ein paar Spielziele erwartet, die eben dem größten und längsten Endlosspiel aller Zeiten auch ein bisschen gerecht werden.
Also ganz ehrlich, 30, 40 finde ich jetzt fast schon ein bisschen viel. Also ich war jetzt irgendwie, glaube ich, nach 10 Stunden hatte ich, glaube ich, dann diesen Palast stehen. Echt? Im normalen Schwierigkeitsgrad, ja.
Okay, da warst du aber sehr schnell am Start.
Hab irgendwie die Nächte waren kurz, okay. An dem Wochen.
Ich glaube, das kommt dir kürzer vor, als es letzten Endes war. Check mal deinen Uplay-Counter.
Vielleicht. Ja, ja. Okay, lass es mal 15, 20 Stunden.
Nach 6 Stunden auf dem Mond, 4-6 Stunden und Fusionsreaktoren stehen dann meistens erst so nach 10 Stunden. Und dann brauchst du ja vor allen Dingen erstmal 150.000 Einwohner.
Ja, und das Ende fand ich, also das Endgame, wie du es jetzt gesagt hast, nachdem man die Bahnhöfe hat und so 150.000 Leute oder sowas auf dem Dings, dann flutscht eigentlich auch alles. Und dann war es eigentlich nur noch Fleißarbeit, auf diese Zahl zu kommen, um dann den Palast zu kriegen und das Stadion. Also das fand ich dann auch ein bisschen trocken, ehrlich gesagt, weil das war dann gar keine große Herausforderung mehr. Man hat dann halt einfach immer nur noch so seinen Blick unten, okay, jetzt kann ich wieder upgraden, jetzt brauchen sie wieder Saft, jetzt brauchen sie wieder Energy, jetzt brauchen sie wieder Energie. Und dann ist man eigentlich nur noch so am Abarbeiten die letzten 3-4 Stunden.
Aber Spaß macht's trotzdem.
Ja, genau. Es ist furchtbar. Man ist todmüde, es ist irgendwie 4 Uhr morgens und man sagt sich, okay, dieses Stadion muss ich jetzt hier noch unterbringen. Und das kriegt Anno halt nach wie vor immer noch verdammt gut hin. Man spielt 10 Minuten und denkt sich, man baut hier nur so ein bisschen um und denkt, es ist eine Viertelstunde vorbei. Auf einmal kommt so dieser Warnhinweis, hallo, Sie spielen bereits seit 2 Stunden. Gehen Sie doch mal wieder an die frische Luft. Und dann klickt man das so weg und kaum versieht man sich, sind halt 5 Stunden vorbei. Das ist unfassbar, was das Anno das immer wieder so hinkriegt. Diese Endlosschleife, du hast immer was zu tun, du hast immer was zum Feintunen. Ja. Und dadurch, dass man halt in 3 Gebieten dann immer hin und her wechselt und auch so Kleinigkeiten wie dann zum Beispiel, oh geil, jetzt probiere ich doch mal aus, ob ich irgendwie diese, diese Anzüge oder irgendwelche Hightech-Anzüge mit so Biochips, die verkaufe ich jetzt auf dem Online-Markt. Ist ja auch eins dieser Features, was so ein bisschen bei SimCity und so auch abgeguckt wurde. Es gibt quasi einen Online-Markt, wo alle Anno-Spieler gleichzeitig wird halt geguckt, welche Waren werden irgendwie weltweit verkauft und danach richten sich die Preise. Und dann habe ich einen Mordsreibach gemacht, weil ich irgendwie 50 Überproduktion hatte von einem so einem Ding und habe mich dann halt quasi spezialisiert und habe dann da meinen Verlust auf dem Mond quasi damit wieder ausgeglichen. Wird dann auch immer limitiert, weil der läuft dann irgendwie so und so viel Stunden und dann ist dieses Angebot wieder, dann wird es wieder runtergeschraubt, weil du ja dann den Markt damit überschwemmt hast.
Und sowas fand ich dann echt cool. Diamanten vertickt. Wobei man auch sagen muss, damit ich auch mal was Positives sagen, wie gesagt, das ist alles Meckern auf sehr hohem Niveau. Ich finde es echt super, aber sie haben ja mir da seinerzeit, als das dann damals für die Games dann im Prinzip zum ersten Mal gesehen und gespielt haben, haben sie ja versprochen, dass es keine spielrelevanten Vorteile geben wird, wenn man online spielt. Und das ist tatsächlich so. Also bei Anno 2070 war es seinerzeit ja so, da haben sie viel Haue für einstecken müssen, dass man so seine Arche, also sein Stammschiff quasi, da die Upgrades gab es nur, wenn du eben auch online gespielt hast. Und sowas gibt es jetzt nicht. Also dieser Weltmarkt, der ist nett, ja, das ist irgendwie ganz cool, aber du brauchst ihn eigentlich nicht. Ja. Ja, genauso wie du auch die Konferenz, wo du dann über die Firma abstimmst, die dann den Vorsitz hat und dann vielleicht ein bisschen die stechen lassen kannst. Genau. Und so. Ach, das brauchst du alles nicht. Das sind nette Goodies, aber du kannst Anno im Gegensatz zu 2070 auch komplett offline spielen, ohne dass du da irgendwelche Nachteile hast.
Aber es ist ein nettes Feature, also es ist so ganz nett irgendwie.
Also der Weltmarkt auf jeden Fall, das ist eine nette Idee.
Wie gesagt, also ich habe da gut Geld gemacht eine Zeit lang, um dann wieder so auf Kurs zu bringen. Ja, genau. Aber ich war deutlich im Minus, von daher war das gut.
Ich denke, es ist so leicht.
Ja, es war, man darf nicht zu sehr man darf nicht zu schnell vorauseilen, habe ich immer so das Gefühl. Wenn du dann sagst, ach, jetzt baue ich irgendwie gleich 3 von diesen Sachen und ich baue gleich alle Ausbaustufen. Oh, da müssen wir noch drüber sprechen.
Und dann nicht gesehen, dass das Ding 5.000 Unterhalt kostet.
Genau. Ne? Die Module, das ist ja ein ganz großes Ding gewesen noch oder jetzt bei Anno 22.5. Fabriken haben jetzt mehrere Möglichkeiten, die so fein zu tunen. Wie fandest du denn dieses Feature? Also ich habe meistens immer nur die ersten Module gebaut, die die Produktion erhöhen. Die anderen Module, es gibt ja dann so Module, um zum Beispiel den Energiehaushalt niedriger zu machen, um weniger Arbeiter zu brauchen, damit du weniger Leute brauchst und weniger Transport, also weniger Lagerfläche, also quasi eigene Lager in den Fabriken. Ich habe mich immer nur dabei ertappt, dass ich meistens alles mit der mehr Produktion vollgestopft habe.
Ja, ich finde das System fantastisch tatsächlich. Mhm. Eigentlich kann ich mal was besser finden als du. Sehr gut. Nein, also es passt einfach perfekt zum größeren Maßstab von Anno. Und sie erklären es nicht ganz so gut. Aber das Ziel war, dass du weniger Betriebe hast, diese aber intensiver managen musst. Das geht tatsächlich voll auf. Also es ist nicht mal so wie in 2070, dass du ungefähr 60, 70, 80 Betriebe gleichzeitig im Blick haben musst und abscrollen musst, sondern du weißt eben immer ganz genau, wo drückt der Schuh, wie kann ich das verbessern, was muss ich dafür tun. Und nein, ich habe tatsächlich auch andere Module benutzt. Es hängt noch ein bisschen davon ab, in welcher Region du baust. Es gibt ja keinen Zufallskartengenerator mehr, sondern, also ich habe zum Beispiel auch schon viel so Stromsparen, ja, ehe ich dann noch ein neues Wasserkraftwerk hinsetze, dann gerne lieber nochmal mehr Wasser, um mehr Geld zu bekommen von den Einwohnern, von den Grundeinwohnern. Und dann lieber nochmal so ein Solarmodul dahingestellt. Oder ganz wichtig, Alter, was du an Kohle sparen kannst, wenn du deine Fusionsgeneratoren auf dem Mond mit Finanzrechnern ausstattest. Mhm. Da kannst du sauber das wirklich die Betriebskosten sehr stark reduzieren. Ja, okay. Also man kann da schon sehr viel austarieren. Mhm. Und also klar, und tatsächlich ist es auch so, und das ist auch anders als in den Vorgängern, die Gebäudegrößen, auch die Größen von den Produktionsmodulen, die unterscheiden sich viel, viel stärker als in den Vorgängern. Und es sind so diese kleinen, großen Freuden des Anoholikas, wenn du dann so diese kleine Lücke, die du dann auch siehst, noch so perfekt auffüllst.
Ja.
Mit irgendeinem kleinen Zeug, und dann geht sich das alles genauso aus, wie du das ausgemalt hast. Und das ist dann, denkst du, jawohl. Dafür habe ich das gemacht. Sehr gut.
Es fühlt sich auch irgendwie so natürlich an, gell? So diese Fabriken irgendwie zu erweitern und nicht irgendwie Fabrik neben Fabrik.
Genau, es ist einfach auch im Kontext logisch. Ja? Und das ist ja auch so. Und deswegen finde ich das jetzt auch nicht ganz so dramatisch, diesen Wegfall der Handelsrouten innerhalb der Inselwelt, weil du machst es jetzt ja nur noch zwischen den Regionen. Ja. Weil ich meine, schon heute steht ja nicht mehr die Saftfabrik neben der Orangenplantage, sondern ja, und wie soll das denn erst in der Zukunft sein eben?
Es macht das Spiel ein bisschen leichter, finde ich, vom Bauen, weil du eben, es ist völlig egal, wo deine Fabriken stehen. Man muss nicht mehr so diese regionale Nähe irgendwie beachten, ja, außer bei den Bahnhöfen oder bei den Menschen.
Nee, das ist also schon, auch das erklären sie nicht so, aber auch da kannst du deine Siedlung echt noch optimieren, weil je weiter die Betriebe voneinander entfernt sind, desto eine höhere Logistik.
Genau, desto mehr Trucks müssen.
Ne? Also genau, desto mehr, dann brauchst du wieder mehr Zeug, und da musst du schon. Und was ich auch am Anfang nicht so ganz gecheckt habe, war zum Beispiel, dass nicht der Einflussbereich von den Gebäuden entscheidend ist, also von der Polizeistation oder im Stadion zum Beispiel, sondern tatsächlich die Erreichbarkeit. Das heißt, ich habe am Anfang bei meiner ersten Partie viel zu wenige Straßen gebaut. Weil ich immer gedacht habe, es ist ja in der Nähe. Nee, Bullshit. Du musst schon sehen, dass es auch immer erreichbar ist. Und auch das ist in dem Kontext ja durchaus logisch. Also steckt schon viel drin, an dem man sich ja festbeißen und rumtüfteln kann.
Das auf jeden Fall, ja. Auch wenn es im ersten Augenblick irgendwie gestreamliner aussieht, man hat schon sehr viele Details, die man beachten und feintunen kann. Ist wahrscheinlich auch deutlich notwendiger in den höheren Schwierigkeitsgraden. Weil dann
du kannst ja auch wieder den Schwierigkeitsgrad sehr, sehr cool feintunen, dass ich auch an Anno mag, dass du dann tatsächlich auch genau, also nicht nur sagst, leicht, mittelschwer, sondern du kannst ja sogar die einzelnen Regelwerke genau definieren, so wie du es für deine Partie am liebsten hättest.
Was mir gut gefallen hat, also bei der Kampagne bin ich ganz bei dir, das ist ein bisschen lasch. Bleibt ein bisschen farblos, aber was mir gut gefallen hat, dass diese drei, man hat ja drei Karten quasi pro Gebiet zur Auswahl, und die unterscheiden sich nicht nur optisch, sondern die haben auch immer ein so ein Thema.
Sektor, Sektorenprojekte,
genau. Genau, die sind total cool. Also das hat mir echt Spaß gemacht, die auszubauen, weil das man baut an sowas Großem. Also man hat dann zum Beispiel einen Sektor mit einem riesen Staudamm, oder man legt so ein geheimnisvolles Objekt
mit eine Bezug, Reminiszenz an Anno 2070,
genau. Mit Bezug auf Anno 2070 frei, 2070? 2070, gell? Ja, genau. Und das fand ich irgendwie nett, aber da hätte auch noch mehr passieren können. Aber es war zumindest ein nettes Goodie, weil man immer so zwischendurch, wenn man dann wieder so das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt ein bisschen warten, bis jetzt wieder die Leute wachsen, bis ich wieder upgraden kann. Okay, dann fahre ich mal mit meinem kleinen Schiffchen ein bisschen rum und erledige ein paar Aufträge. Weil so Aufträge zu erfüllen, das gibt dir ja auch immer diese seltenen Materialien, die du ja brauchst für die Module.
Ja,
und deswegen macht man die ja auch.
Meiner Vorab-Version noch das Balancing nicht gepasst. Ja.
Da hatte ich viel zu viele, oder?
Du genau, auch? Mittlerweile geht's jetzt. Also ich finde die okay, das macht schon Spaß, diese Dinger hochzuziehen, weil ich finde halt wieder diese Nebenquests, suche 3 davon, liefer 20 davon, das ist halt zu 60-70% echt ziemlich öder Quatsch, was du da machst. Und sie taugen für mich auch nicht als Ersatz für die alten Monumentalbauten, ja. Mhm. Weil es ist schon nochmal was anderes, wenn ich bestimme, wo ich so eine Riesenmoschee halt hinsetze, ja, oder so eine Megakathedrale. Da habe ich irgendwie noch mehr Stolz dabei, als wenn ich jetzt einfach nur so einer Trullerhilfe den Staubahn an einer festgelegten Position halt fertigzustellen. No, also, ja, stimmt. Also da hätte ich so gerade, siehst du, das ist wieder genau der Punkt, diese Monumentalbauten fürs Endgame, da hätte ich gern noch mehr gehabt. Mhm.
Man macht es dann trotzdem, weil es einem einfach A, die Ressourcen bringt und B, eben auch den Sektor deutlich verbessert, wenn man so ein Ding hat. Also gerade der Staudamm, der gibt einem so viel Energie, bevor man dann auf dem Mond diese Energie hat, bringt es schon sehr viel, den zu haben und spart einem ordentlich Geld. Ja, und diese Handelswege, das hatte so ein bisschen so ein Excel-Tabellen-Feeling, gell? Also es ist zwar eigentlich ganz cool, dann diese Sachen zwischen den Stationen hin und her zu schieben, aber man schiebt halt Schieberegler hin und her.
Ja.
Und dann ist er halt +2, -2, dann geht man halt nochmal rein, feintuned ein bisschen.
Wobei man muss ja fairerweise sagen, dass man jetzt tatsächlich mehr aktive Handelsrouten hat als in den Vorgängern. Insofern ist es schon sinnvoll, die ein bisschen zu simplifizieren. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also, weil, auch wenn wir da ehrlich sind, dieses Handelsrouten-Ding, das hat eigentlich noch kein Anno so wirklich perfekt hinbekommen. Es war immer eine elendige Friemelei. Aber irgendwie war es halt auch immer so ein bisschen die Königsdisziplin, ja, weil es ja nicht nur um die Menge ging in den vorherigen Spielen, sondern auch ums Timing, ja. Wie lange ist die Route? Wie lange braucht die Ressource, um zum weiterverarbeitenden
Betrieb zu kommen? Ja, jetzt ist halt instant.
Genau, und das so perfekt hinzukriegen, dass genau die Ressource in der richtigen Menge zum richtigen Zeitpunkt dort ist, wo sie hinkommt, ja, das war frickelig, aber wenn du das hingekriegt hast, ja, das war so das eigentliche, der eigentliche Triumph früher, und dass der jetzt so im Prinzip, ja, doch weggefallen ist, finde ich schon ein bisschen schade.
Ja, stimmt. Und es ist auch nicht mehr so das Treiben irgendwie, gell, wenn die Leute dann die Waren abholen, die sind halt einfach alle da.
Ja, wobei sie das ja auch, wenn man ehrlich sind, immer ein bisschen gefaked war auch in den Vorgängern. Ja, das war viel Augenwischerei. Auch da war ja im Prinzip die Produktion schon pro Minute. Ja, es war ja noch nie in einem Siedler, wo wirklich jedes einzelne Produkt genauso, wo du es so nachvollziehen konntest.
Um eine GameStar-Floskel zu benutzen, der Wuselfaktor ist trotzdem relativ hoch, finde ich, beim neuen Anno.
Der ist höher als je zuvor.
Und der ist super schön anzuschauen.
Ja, das Zuschauen macht unglaublich viel Spaß. Sie haben ja auch allein die Mühring ist das Zitat, Wuselfaktor hat die Petra Fröhlich von der PC Games seinerzeit. Da kann die Games da nichts dafür. Das weiß ich, weiß von mir. Nein, allein was die Größenverhältnisse sind erstmals einigermaßen korrekt, was da auf
und
den Straßen
Autos
los ist und wie da die Leute durch die Gegend laufen und auch was da für viele Details sind und die Flora und Fauna. Also was es da zu entdecken gibt, ist schon unglaublich. Und allein wie die ganzen Bergbohrer sich da in diese Gebirgsmassive reinfräsen.
Das ist so geil, oder?
Ja, das ist eine Schau. Das ist so dieses Lego-Technik-Feeling, was du da
bekommst.
Ja. Man denkt so, boah, geil, so einen Bagger will ich auch mal fahren.
Das Fiese war ja, wir hatten erst eine Preview-Version ohne Mondbau. Und dann ich so, nein, ich will jetzt endlich wissen, wie das auf dem Mond ist, weil ich das irgendwie auf der Gamescom oder so habe ich halt eine Demo gesehen und dann in der Preview-Version gab es keinen Mondbau. Und dann in der nächsten Review-Version, da war dann endlich der Mondbau drin mit diesen riesen Baggern und ich habe da minutenlang zugeguckt und jede.
Weil es in der Arktis auch tolle Bagger gibt, auf der Erde auch.
Und Thermo.
Der Diamantbohrer ist ja super zum Beispiel.
Und die sind alle sehr unterschiedlich auch, alle so Details, also sehr detailverliebt auch. Manchmal hast du dann so vertikale Hebebühnen irgendwie, die dann so links, rechts fahren und wenn du dann eben auch noch so Module dazu machst, also die Detailverliebtheit und dieses ganze positive Future-Setting, das finde ich irgendwie auch so ansprechend, weil es ist ja keine Dystopie, also es ist ja saubere Energie und alles ist sauber und Biotechnologie und es tut auch mal gut, finde ich, in so einem, gerade jetzt, wo Fallout vor der Tür steht und so, auch mal so dieses Positive zu sehen von dieser,
Zukunft. Hast du den Tag-Nacht-Wechsel entdeckt?
Wie meinst du entdeckt?
Ja, es gibt ja einen Tag-Nacht-Wechsel im Spiel, den du aktivieren, den gibt's aber nicht standardmäßig, der ist standardmäßig ausgeschaltet.
Warum ist der denn ausgeschaltet?
Und du kannst ihn halt unten rechts bei der Kamerasteuerung kannst ihn aktivieren. Ja, weil es wahrscheinlich nicht so zu einem sonnigen Anno passt, aber sieht tatsächlich ziemlich geil aus.
Ja, scheiße. Muss ich doch wieder spielen. Sag mir doch sowas nicht.
Ja, gibt einen Tag-Nacht-Wechsel, den du aber aktivieren musst.
Und dann beschwerst du dich über Endgame-Mangel.
Siehst du mal, ja.
Ja, ganz kurz noch zu den Kämpfen. Hast du gesagt, das ist halt so RTS auf Sparflamme, oder?
Es ist ein Echtzeit-Taktik-Spiel-Light. Ja, also die Schiffe, man steuert auch nur Schiffe und hat die dann auch so Mini-Taktik-Karten und schickt sie dann eben in Richtung Feindflotte. Es gibt aber tatsächlich nur 4 unterschiedliche Missionen, die es in jeweils 3 unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gibt. Und ja, im Grunde genommen, obwohl sich die Schiffe in Reichweite und Hitpoints und so unterscheiden, reicht es letzten Endes da einfach deine ganze Armada auf den Feind zu hetzen und ein bisschen mit deinen Spezialfähigkeiten zu haushalten. Also
die musst du halt benutzen.
Genau.
Und das richtigen Moment heilen, im richtigen Moment irgendwelche Sprengköpfe einsetzen. Es sieht fantastisch aus.
Ja.
Und die ersten 2-3 Missionen machen Spaß.
Aber es ist weit davon entfernt. Also die meisten, auch von den Kollegen, die haben es 1-2 Mal gespielt und dann ging es ihnen eigentlich nur noch auf die Nerven. Also sie wollten es dann einfach
nicht. Man macht es dann vielleicht höchstens mal, wenn einem irgendwie wichtige Ressourcen fehlen oder so, aber meistens hat man die über andere.
Ist ja auch durch Rangaufstiege oder eben durch Nebenquests oder so. Also ja, nee, also die Kampfmissionen waren wirklich ein Schuss in den Ofen.
Funktioniert denn für dich dieses Future-Setting mit diesen ganzen Waren? Also Daniel zum Beispiel, der hat da irgendwie wenig Bock drauf, weil er sagt, er möchte einfach Weizen und Getreide irgendwie zu Brot verarbeiten. Der hat da keinen Bock drauf, irgendwelche Polymere zu irgendwelchen Fiberjacken zu machen.
Ja, also sagen wir mal so, bei 2070 bin ich tatsächlich auch genau wegen diesen Dingen nicht mit warm geworden. Das lag aber auch daran, weil mir in Anno 2070 diese anno-typische Wohlfühlatmosphäre gefehlt hat. Ne? Gerade so diese Tycoons und Ökos, da waren mal die Ökos zu hippie und die Tycoons waren mir zu
böse.
Blöd einfach. Ja. Und in Anno 2205 wird diese Nachvollziehbarkeit jetzt von Korn, Mehl, Brot ersetzt durch Faszination. Mhm. Weil wie du ja schon gesagt hast, du schaust einfach unglaublich gern zu. Und ja, Molybden kannte ich vorher auch nicht. Ja? Aber als ich dann mal so eine Molybden-Mähne mir angeschaut habe,
was das ist, genau.
2 Minuten später auf Wikipedia, was ist denn eigentlich dieses Molybden? Es ist ja nämlich tatsächlich so, dass also all diese Dinge, die da vorkommen, die sind nicht komplett Science-Fiction und aus der Luft gegriffen, sondern das, worum es ja eben geht, nämlich die Energieproblematik auf der Erde über Ressourcen des Mondes zu lösen, das ist keine komplett abwegige Idee. Ne? Geht es eben um das Helium-3 und um seltene Erden und solche Geschichten, die es ja auch auf dem Mond gibt. Und
Raumbahnhöfe und solche Geschichten.
Genau, das ist nicht albern, was da passiert, sondern du hast so eine wissenschaftliche Grundfaszination dabei und es macht Spaß, das zu erkunden.
Und was ich auch sehr geil finde, dass man eben halt dann Soja anbaut, um dann Rinder zu züchten. Und dieses Fleisch ist aber kein Grundnahrungsmittel, sondern ein Luxusgegenstand. Und das finde ich, fand ich so geil, dass es einfach so. Alles, was man da macht, hat auch dann so eine Nachvollziehbarkeit. Ja, so könnte ich mir 2205 auch einigermaßen vorstellen. Ja, also es ist eine glaubhafte Zukunftsvision, die da passiert.
Ja, die teilen diesbezüglich auch sehr viel Recherche. Ne? Ja. Also sind immer sehr, sehr umtriebig.
Auch diese ganze Mondgeschichte, da kommen keine Aliens und es ist nicht irgendwie Alpha Centauri und so, ja, und der Mond lebt und so ein Blödsinn, sondern es ist wirklich einfach so diese Faszination, Technologie und Forschung. In ein Aufbauspiel gepackt und das funktioniert für mich auch super. Und da gewöhnt man sich auch einfach dran, was dann diese ganzen Stoffe machen und tun. Ist auch einfach von der Icon und von der Bildsprache auch sehr gut gelöst, dass man irgendwie immer schnell erkennt, okay, dieses Schraub-Icon da, das brauche ich jetzt halt irgendwie auf der Erde, auch wenn ich mir den Namen nicht merken kann, das brauche ich jetzt halt und dann baue ich halt diese Transferroute. Das funktioniert schon ganz gut.
Das, wie gesagt, ich bin da deutlich besser mit klargekommen als in Anno 2070.
Ja. Also, dann ist es Jammern auf hohem Niveau. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich glaube, so Fazit ist, wenn man eben nicht so sehr auf diese Kämpfe und dieses Erobern irgendwie aus ist, dann funktioniert es schon ganz gut. Gell? Dann kann man sich das auf jeden Fall gönnen.
Es ist ein sehr, sehr flutschig durchdesigntes Aufbauspiel, ja, für Leute, die einfach gerne entspannt vor sich hin planen.
Oder auch für Leute, die vielleicht mit Anno bis jetzt noch nicht so viel anfangen könnten. Die könnten sich da auch mal einen Blick drauf werfen, glaube ich.
So sie denn ein Herz für Aufbaustrategie haben, auf jeden Fall. Ja. Es war noch nie so einfach, da einzusteigen.
Gut, dann haben wir das, glaube ich, geklärt. Weitere Details gibt es natürlich im ausführlichen Test, der jetzt wahrscheinlich online ist.
Ich gehe schwer davon aus, ja.
Also heute habe ich irgendwas falsch gemacht. Heute ist Dienstag, wenn der Test nicht online ist, dann ist hektischer Betrieb bei euch.
So ist es.
Dann danke ich dir für diesen Besuch. Gerne wieder, nicht erst beim nächsten Anno.
Ja, das dürfte wieder 3-4 Jahre dauern. Ne?
Ja, jetzt haben wir ja eh erstmal zu tun, jetzt kommt ja Fallout.
Auch das.
Danke für den Besuch und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ne? Mach's gut.
Tschüss.